aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24.
Wie geht Ausbau der Windkraft mit mehr Akzeptanz bei den Menschen vor Ort? Und ginge umweltfreundliche Landwirtschaft auch mit weniger Bürokratie? Und wie sieht die Arbeit eines Pferdemetzgers aus? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns in der kommenden knappen halben Stunde. Zur Sendung BR24 aus Landwirtschaft und Umwelt begrüßt Sie Simon Plentinger. Beim Ausbau der Windenergie ist Bayern bis heute Schlusslicht. Während im vergangenen Jahr bundesweit fast 1500 neue Windräder genehmigt wurden, waren es im flächenmäßig größten Bundesland Bayern gerade mal 17. Damit liegt der Freistaat mit Abstand auf dem letzten Platz unter den Flächenstaaten. Das soll sich ändern. Die 10H-Regelung, wonach ja ein Windrad einen Abstand zu Wohnbebauungen einhalten muss, der 10-mal so groß ist wie seine Höhe, ja, die Regel wurde drastisch reduziert, etwa an Autobahnen und Gewerbegebieten oder in Wäldern. Die einst in Sachen Windkraft so zurückhaltende Staatsregierung will bis 2030 1000 neue Windenergieanlagen errichten. 40 davon in den Landkreisen Mühldorf und Altötting im sogenannten Chemiedreieck. Dort gibt es aber Widerstand in der Bevölkerung. In einem Bürgerentscheid in der Gemeinde Mehring stimmte Anfang des Jahres eine große Mehrheit gegen 10 der 40 Windräder, die auf dem eigenen Gemeindegebiet stehen sollen. Was ist da im Sinne der Energiewende schiefgelaufen und wie könnte man für so ein Projekt mehr Akzeptanz bei den Menschen vor Ort schaffen? Doris Fenske und Michael Krah sind dem nachgegangen.
Rosi und Wolfgang Nowak unterwegs im Wald. Der beginnt gleich hinter ihrem Haus im Mehringer Ortsteil Öth. Der Standort der Wacker Chemie liegt rund 3 Kilometer entfernt. Nur 1000 Meter von ihrem Ort sollen im Wald 10 von insgesamt 40 Windrädern entstehen, die das Unternehmen Care im Auftrag der Bayerischen Staatsforsten plant. Bis zu 200 Meter könnte die Höhe der Naben betragen, sagen die beiden. Das bestätigt auch der Betreiber Care. Die Rotorblätter würden dann über 280 Meter in den Himmel ragen, nur ein paar Meter weniger als der Münchner Olympiaturm. Diese Dimension treibt Rosi und Wolfgang Nowak um.
Es geht ja um das, wenn man dann unten am Fuß steht, da reden wir von 10 Meter aufwärts Durchmesser vom Fuß, also 10 bis 12 Meter, so in die Richtung da, wo du sagst, dann, das ist ja eigentlich ein Einfamilienhaus, wo es unten angefangen wird bei dem Windrad. Und dann geht's rauf in die Höhe.
Rosi und Wolfgang Nowak sind aber auch verärgert über die Art, wie sie von den Planungen erfahren haben.
Das waren immer so Häppchen, die du so mitgekriegt hast im Laufe der Zeit. Es ging los bei einer Windmessung, die ja zugestimmt wurde. Da haben wir ja noch gelacht. Windmessung bei uns. Gell? Und im Endeffekt, das Nächste, was du wirklich erfahren hast, war das, dass hier dieser Windpark kommen soll.
Und auch diese Information kam nicht auf direktem Weg.
Wie hat man das erfahren? Durch Hörensagen, über Dritte.
Erst dann habe es irgendwann eine Veranstaltung gegeben von der Gemeinde, zusammen mit den Staatsforsten und der Firma Care. Eine Bürgerbeteiligung habe es zunächst tatsächlich nicht gegeben, sagt auch Robert Buchner, erster Bürgermeister von Mehring. Selbst die Gemeinde sei mehr oder weniger überrascht worden.
Ja, letztendlich war es so, dass wir vom Landratsamt den Hinweis bekommen haben, dass diese 40 Windräder geplant wären und wir uns im Gemeinderat Gedanken machen sollen, ob wir dem zustimmen, ob wir dahinter stehen oder nicht. Letztendlich war ein gewisser Druck zu erkennen von der Staatsregierung. Man wollte jetzt auch in Bayern mit der Windkraft vorankommen und deswegen eilte es, damit man dann auch die Ausschreibung rausbringt, dass man möglichst schnell in die Realisierung von den Windenergieanlagen im Staatshaus kommt.
Übers Knie gebrochen, übereilt, ohne ein richtiges Konzept sei das Windparkprojekt, heißt es immer wieder in Mehring. Das meint auch Rainer Pichotka, der nicht weit vom Waldrand wohnt. Er arbeitet selbst bei Wacker Chemie und weiß, dass sein Arbeitgeber auf viel Energie angewiesen ist. Energie aus regenerativen Quellen hält auch Pichotka für sinnvoll. Auf seinem Dach ist eine PV-Anlage und schon seit 25 Jahren ein Warmwasserkollektor. Auch gegen Windkraft sei er keineswegs.
Wir wären eigentlich für eine sinnvolle Umsetzung, auch hier im Wald. Die könnte man aber unter Umständen, auch wenn man eventuell Gesetze anpasst, direkt an der Bundesstraße bauen. Das heißt, wenige Meter davon weg. Wir haben eine Autobahn im Landkreis, auch da wenige Meter davon weg. Es ist klar, es werden dann vielleicht andere davon beschallt, aber nicht eine ganze Siedlung mit über 1500 Bewohnern.
Und das für eine möglicherweise geringe Energieausbeute, sagen viele Mehringer, auch Fritz Illner. Er verweist auf den Windatlas des Bayerischen Wirtschaftsministeriums und schließt daraus:
Die Dinger werden nicht wirtschaftlich arbeiten können, auch wenn sie in einer gewaltigen Höhe von bis zu knapp 300 Metern errichtet werden sollen. Und wenn man dann auch noch weiß, dass der Strom, der daraus generiert wird, auch noch hoch subventioniert werden muss, dann wird das noch weiter ad absurdum geführt. Und das ist eigentlich der wesentliche Punkt, wo ich sage, dass hier haben Windräder nichts verloren. Sie gehören dorthin, wo dauerhaft ein vernünftiger Wind geht, der nutzbar ist. Das ist hier nicht der Fall.
Dem widerspricht Maria Burkhardt. Als Windkümmerer unterstützt sie im Auftrag der Staatsregierung Gemeinden in Sachen Windkraft. Die Bedenken, es gäbe nicht genügend Wind, versteht sie. Das sei schließlich lange behauptet worden, treffe eben aber nicht mehr zu, so Burkhardt.
Da gibt es natürlich mittlerweile auch durchaus neue Erkenntnisse, die ganz stark zum Beispiel mit der Anlagentechnologie, die sich weiterentwickelt hat, zusammenhängen. Das heißt, wir sind da in Höhen unterwegs, wo der Wind deutlich stärker und konstanter weht. Also Windaufkommen, die für Windenergieanlagen gut nutzbar sind. Und wenn man das wiederum berücksichtigt und dann, jetzt gehen wir nochmal auf das Beispiel Mehring oder Altöttinger Forst zurück, diese Standortgüten für die Windenergie anschaut, dann sind wir dabei durchaus guten Standorten. Das sind keine klassischen Schwachwindstandorte. Das sind jetzt gerade im Vergleich zum Raum München, wo gerade sehr viele Windprojekte ja gerade aktiv auch in die Umsetzung gehen, sind wir dort sehr viel besser aufgestellt vom Wind sogar.
Verständnis hat Maria Burkhardt auch dafür, dass sich die Menschen Sorgen um den Wald machen. Sie findet, Wald müsse geschützt werden, aber das lasse sich mit Windkraft vereinen. Betrachte man es genau, so handle es sich um einen verhältnismäßig kleinen Eingriff.
Windenergieanlagen haben neben vielen anderen Vorteilen einen ganz klaren Vorteil, und der ist, dass sie sehr platzsparend sind. Das heißt, für die Fundamentfläche und die Kranstellfläche brauchen die später im Betrieb nicht viel Fläche. Gerade die temporären Flächen für den Bau, die werden auch wieder aufgeforstet. Also da verschwindet der Wald nicht dauerhaft. Nimmt Wald raus, trägt nicht mehr zum Klimaschutz bei. Aber die Windenergieanlage, die an Ort und Stelle entsteht, anstatt des Waldes, hat eine Klimaschutzleistung, die tausendmal höher ist als die des Waldes an dieser Stelle.
Argumente für Windkraftanlagen in Waldgebieten, die man mit den Menschen in Mehring und in den anderen Gemeinden im Vorfeld hätte austauschen können, hätte man sie früher informiert und vielleicht mit ihnen diskutiert. Dass das nicht geschehen ist, macht diesen Austausch jetzt umso schwieriger.
Die EU hat sich in der vergangenen Woche auf eine Reform der Verpackungsregeln geeinigt. Die soll die Umweltbelastung durch Verpackungsmüll verringern und Verbraucherrechte stärken. Katrin Schmidt erklärt, wie das aussehen soll.
Bestimmte Einwegverpackungen sollen damit ab 2030 in der EU verboten sein. Dazu zählen etwa kleine Portionstütchen für Gewürze, Soßen, Sahne oder Zucker. Auch Mini-Verpackungen für Seife, Shampoo oder Duschgel sollen ab in knapp 6 Jahren etwa aus Hotels verschwinden. Genauso wie Schrumpffolien für Koffer am Flughafen und die dünnen Plastiktüten etwa aus der Obst- und Gemüseabteilung, sofern sie nicht aus hygienischen Gründen erforderlich sind. Ziel des Kompromisses von Unterhändlern des Europaparlaments und der EU-Staaten ist es, dass bis 2040 mindestens 15% weniger Verpackungen auf dem Müll landen im Vergleich zu 2018. Ein weiteres Ziel: bis 2030 soll grundsätzlich jede Verpackung recycelbar sein. Für den Getränkesektor gelten dann verpflichtende Mehrwegquoten. Derzeit kommen auf jeden Menschen in der EU im Schnitt rund 190 Kilo Verpackungsmüll im Jahr. Ohne zusätzliche Maßnahmen, so die EU-Kommission, dürfte das Volumen in wenigen Jahren bei mehr als 200 Kilo pro Kopf liegen. Europaparlament und die EU-Staaten müssen der Einigung in den nächsten Wochen noch formal zustimmen.
Viele Landwirte klagen ja oft über viel zu viel Bürokratie. Zum Beispiel dann, wenn sie Maßnahmen für mehr Umweltschutz umsetzen sollen. Auch das Thema Gewässerrandstreifen ist beispielsweise wahnsinnig kompliziert. So viele Regelungen und Programme gibt es dabei. In den letzten Wochen herrschte deshalb bei vielen Landwirten in Bayern jede Menge Frust und Ärger. Am Ende musste sogar der bayerische Umweltminister selbst Klarheit schaffen. Julia Haderecker mit den Einzelheiten.
Simon Sedlmeier, Landwirt im Landkreis Dachau, will was für die Umwelt tun und hat einen extra breiten Gewässerrandstreifen angelegt, wo er nicht ackert, düngt und spritzt. Und das freiwillig. Vom Bach bis zu seiner Ackerkante zählt er
13 Meter haben wir.
Nur die ersten 5 Meter neben dem Bach sind seit dem Volksbegehren Rettet die Bienen und dem nachfolgenden Begleitgesetz verpflichtend. Eigentlich könnte er deshalb den größten Teil dieser Fläche in Puchschlagen ganz normal bewirtschaften und dort Getreide oder Mais anbauen.
Und hätte natürlich einen höheren Ertrag. Wir haben einen breiteren Streifen gemacht. Ich habe da meine Prämie gekriegt. Die Prämie ist natürlich viel niedriger, was ich da rausgeholt hätte, aber das war es mir wert.
Für solche Umweltmaßnahmen gibt es Geld aus dem Kulturlandschaftsprogramm, kurz KULAP, oder dem Vertragsnaturschutzprogramm. Wichtig für Landwirte wie Simon Sedlmeier: diese freiwilligen Flächen über die gesetzlichen 5 Meter hinaus dürfen sie nach dem Auslaufen des Programms auch wieder umbrechen. Doch plötzlich erfährt er vom Landwirtschaftsamt, dass das nicht mehr gelten soll. Die Stimmung bei ihm und seinen Kollegen auf 180.
Die haben gesagt, ja, was ist denn da jetzt? Wie kann das sein, dass ich ein Programm unterschreibe und ich muss mich nach dem Programm halten, also nach den Auflagen, und nachträglich werde ich bestraft, wo das gar nicht drin gestanden war, dass das einen Grünlandstatus kriegt. Also das geht gar nicht.
Dann wäre kein Zurück zum Ackerbau mehr möglich und die betroffenen Flächen deutlich weniger wert.
Einige waren nicht mehr zum Bremsen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben gesagt, mir ist alles Wurst, weil ich habe die Schnauze voll. Wenn das so ist, dass uns wir auf nichts mehr verlassen können, nehme ich einen Fluch und bricht das um.
Die Aufregung unter den Bauern in den letzten Wochen verfolgte Gewässerökologe Tobias Ruf mit Sorge. Er untersucht, wie wichtig Gewässerrandstreifen für Flüsse und Bäche sind, zum Beispiel am Hüllgraben im Nordosten von München.
Ja, da sieht man schon, dass in so einem Kies, wenn der schön durchströmt und sauber ist, dass da richtig was los ist an Kleinlebewesen. Hier haben wir einen kleinen Egel, dann Eintagsfliegenlarven, die stehen auch für eine gute Gewässerqualität sogar.
Vor 5 Jahren hat er sich beim Volksbegehren für mehr Artenschutz bereits für Gewässerrandstreifen politisch eingesetzt. Denn
wenn der Acker zu nah ans Gewässer hinreicht, dann kann bei Regen Humus eingeschwemmt werden, Nährstoffe eingeschwemmt werden, das Gewässer verschlammt. Wir sind über jeden Meter Ackerrandstreifen froh, der sozusagen diese Nährstoffe, das Feinmaterial zurückhält.
Auch die Lebewesen am Ufer profitieren, so Ruff. Durch die Gewässerrandstreifen habe man in ganz Bayern eine gigantische Biotopvernetzung geschaffen. Es sei absolut nicht im Sinne der Naturschützer, dass Landwirte aus Angst nun ihre Flächen umpflügen. Jeder Meter, der über das gesetzliche Maß hinausgeht, sei wertvoll. Trotzdem versteht er, dass die Landwirte Planungssicherheit brauchen.
Es war von Anfang an schwierig. Wir haben hier ein Wasserhaushaltsgesetz und ein Naturschutzgesetz und Förderprogramme unter einen Hut zu bringen. Das ist auch im Gesetzestext und in den Förderprogrammen immer schwer zu lesen. Und wenn etwas schwer zu lesen ist, führt es immer zu Verunsicherung. Also was wir hier brauchen, ist eine erklärende Politik.
Nach großer Aufregung bei Landwirtschaftsämtern, Bauernverband und Ministern hat man sich im Umweltministerium nochmal beraten. Mit Zeitdruck, denn bis zum 22. Februar liefen die Anmeldefristen für die Förderprogramme. Alles sei nur ein Missverständnis gewesen. Und nun vom Tisch, betont Umweltminister Thorsten Glauber.
Um Rechtssicherheit, Klarheit zu schaffen, habe ich angeboten, dass wir über das Bayerische Naturschutzgesetz nochmal einen Blick drauf werfen, das gegebenenfalls auch ändern, damit am Ende dieser Vertrauensschutz auch perspektivisch und in Zukunft sicher ist.
Auch im Landratsamt Dachau gab es verunsicherte Nachfragen, künftig hoffentlich seltener. Denn die Naturschutzbehörden, wenn sie denn zuständig sind, sollen nun grünes Licht geben für die Wiederumwandlung zu Ackerland. Kompliziert bleibt es dennoch, so Landrat Stefan Löwel.
Diese Komplexität ist tatsächlich ein Problem, allerdings leider keins, was nur auf die Gewässerrandstreifen projiziert wird, sondern tatsächlich in jeder Form von der Energiewende angefangen über den Verkehr bis zum Bau sich durchhangelt. Dass dieser bürokratische Aufwand, der natürlich da hinterher wirkt, das muss auch alles kontrolliert werden, dass dieser etwas weniger werden könnte.
Auch Landwirt Simon Sedlmeier hat den Eindruck, dass es jedes Jahr noch mehr Bürokratie statt weniger wird. Keiner blicke mehr durch.
Wenn ich heute ins Amt nicht rufe und frage ganz schnell, kurz was noch sagt, heißt, ich muss jetzt nachschauen, was hast denn du für Hangneigung, was ist da? Die müssen selber nachschauen, weil es sehr kompliziert ist.
Die aktuelle Regelung für die Umweltprogramme, zum Beispiel das Kulturlandschaftsprogramm, kurz KULAP, findet er nun einigermaßen tragbar und vertraut darauf, dass sich daran in Zukunft nichts ändert. So geht es aber nicht allen.
Immer noch draußen ein Vertrauensbruch da. Ich hoffe, dass man das wieder aufhört, weil manche KULAP-Programme sehr gut sind.
Für die Zukunft wünscht er sich, dass sich Landwirtschafts- und Umweltministerium absprechen, bevor solche Hiobsbotschaften kursieren.
Wer Fleisch isst, bei dem steht dann vermutlich am häufigsten Geflügel, Schwein oder Rind auf dem Speiseplan. Pferdefleisch wohl eher selten. Aber es gibt sie, die Pferdefleischliebhaber. Und es gibt in München auch noch einen Pferdemetzger. Sabrina Gerstmeier hat ihn besucht.
Dann haben wir Chili-Stangerl, einen scharfen Anderl, alles durch die Bank. Feine Pfefferjäger, Knoblauch, Bergsteiger, dann haben wir die Harissa, Kräuterring, Ingwerring, Spanische mit Chorizo-Gewürz.
Mittagszeit am Viktualienmarkt mitten in München. Kaspar Börle steht in seiner Metzgerei und bedient seine Kunden. Hier kennt man ihn gut, denn er ist der letzte Metzger in München, der Spezialitäten aus Pferdefleisch verkauft. Bei ihm ist alles regional. Eigene Herstellung, eigener Verkauf und auch eigene Schlachtung. Das schätzen vor allem seine Kunden und die Nachfrage nach Pferdefleisch ist laut Wörle hoch.
Ja, sicher ist das gefragt, sonst wären wir nicht da. Wir haben alles, wir haben Prominente, wir haben Normale, wir haben Schweizer, Österreicher, eigentlich alle Nationen. Da wären wir nicht mehr da, wenn es nicht geht.
In seiner Metzgerei in der Münchner Innenstadt gehen vor allem die warmen Pferdewürstel in der Semmel. Rein optisch erkennt man hier keinen Unterschied zu den klassischen aus Rinder- oder Schweinefleisch. Ein Kunde, der bei Börle gerade Mittagspause macht, sieht den Unterschied vor allem darin, wie und wo das Tier zuvor gelebt hat.
Ich weiß, dass es für viele moralisch ist, weil sie sagen, so ein Pferd ist ja so das Süße. Ich sage immer, naja, es ist halt so, in Deutschland wird kein Pferd gezüchtet für Schlachten. Bei den anderen ist ja die Zucht teilweise, wenn man so zumindest normales Industriefleisch nimmt, doch sehr, sehr bedenklich, sage ich mal.
Die Tiere, die in Wörles Schlachterei zu Lebensmitteln verarbeitet werden, sind überwiegend ehemalige Reitpferde. Dass aber nicht jeder Pferdebesitzer am Ende sein Tier zum Metzger bringen möchte, versteht auch er.
Pferdebesitzer sind ein bisschen andere Leute, weil bei denen ist es so, ein Pferd ist bei denen zum Reiten und nicht zum Schlachten. Aber man kann das verstehen, weil das ist wie ein Partner zu einer und das ist halt schwierig zum Trainer.
Schon bei der Geburt eines Fohlens muss der Besitzer entscheiden, ob es mal ein Schlachtpferd wird oder nicht. Ein potenzielles Schlachtpferd darf nämlich im Laufe des Lebens bestimmte Medikamente nicht erhalten. Kontrolliert wird das vom zuständigen Amtstierarzt bei der Lebenduntersuchung kurz vor der Schlachtung. Die führt Metzgermeister Wörle in seiner Schlachterei im Landkreis Dachau durch. Er führt ein Pferd vom Hänger aus in einen speziellen Schlachtraum.
Wichtig ist jetzt schon bei uns, also mit dem Pferd, wenn man reingeht, kein Schlachtgang, weil das schon Stress fürs Pferd ist, wenn das Pferd durch so einen Schlachtgang laufen muss. Und dann ist halt wichtig, dass alles ruhig ist, dass das Pferd nicht den Kopf hin und her reißt. Das ist das Wichtigste vom Pferd.
Dort wird es, wenn alles ruhig ist, mit einem Bolzenschuss in den Kopf innerhalb kürzester Zeit betäubt. Ab diesem Zeitpunkt soll das Pferd nichts mehr mitbekommen. Sofort wird das Tier vorschriftsgemäß entblutet. Das Vorgehen danach ist ähnlich wie bei einer Rinderschlachtung. Das Pferd wird mit einem speziellen Kran hochgezogen, enthäutet und ausgenommen. Nach dem Schlachtprozess geht es an die Herstellung der Fleischwaren.
Fleischsorten kann man alles verwenden wie beim Rind. Flanksteak kann man vom Pferd genauso machen, wie es es beim Rind jetzt gibt. Flanksteak ist an der Lende, unten das schöne magere Teil da.
Neben den Steaks stellt der Metzgermeister besonders gerne Wurst her. Die hat es ihm nämlich besonders angetan.
Bei der Wursterei da kann man verschiedene Kreationen machen, verschiedene Wurstsorten, was nicht jeder Metzger am Markt hat. Und da gibt es sehr viele Wurst, was wir da machen.
Zurück zum Viktualienmarkt. Hier sieht man das große Sortiment vor allem in der Auslage seiner Metzgerei. Vor ein paar Jahrzehnten gab es in München noch knapp 35 Pferdemetzger. Einen Nachfolger hat der 62-Jährige noch nicht gefunden.
Metzger gibt es wenig und werden ja immer weniger. Und dann ist es schon ein Problem, dass vielleicht kein Nachfolger mehr kommt. Aber wie gesagt, wenn keiner mehr kommt, kann man sich ändern. Da gibt es halt in München am Viktualienmarkt keinen Pferdemetzger mehr.
Doch bis Wörle in Rente geht, vergehen wohl noch ein paar Jahre. Und auch die ein oder andere Pferdeleberkässemmel wird bis dahin noch über die Ladentheke gehen.
Der Lahmerwinkel im nördlichen Bayerischen Wald gilt als Hotspot für Luchse in Bayern. In dem Grenzgebiet zu Tschechien hat die scheue Raubkatze inzwischen wieder eine feste Population gebildet, nachdem der Luchs in Bayern ausgerottet war. Doch der Bestand ist weiterhin gefährdet, sagt zumindest ein Verein im Oberpfälzer Landkreis Cham. Und geht in einem neu aufgelegten Projekt mit Menschen aus der Bevölkerung in den Wald, um für den Luchs zu sensibilisieren. Bei den Jägern kommt dieses Engagement nicht durchweg gut an. Simon Berninger war beim Projektstart dabei.
Man kann Haare nicht mit der Hand hinlangen.
Nee, wenn dann.
Ja, nur ein Stöckchen und dann was sehe ich?
Wildschwein. Na, kann nicht Wildschwein gewesen sein.
Nee. Eine Gruppe Naturbegeisterter aus Nah und Fern rätselt, von welchem Tier der Fußabtritt sein könnte. Vielleicht ein Hinweis auf einen Luchs, der hier im Lahmerwinkel wieder heimisch ist. Aber auch gefährdet, sagt Sibylle Wölfel vom Verein Luchs Bayern, die das Projekt Luchsradar gestartet hat.
Mich erreichen viele Anfragen, auch aus den Interessensgruppen Jagd, Forst oder Naturschutz, mitzuhelfen. Denn wir haben Grund zur Besorgnis. Also wir haben viele verkehrstote Luchse, das sind oft Jungluchse. Da haben wir eine leichte Zunahme, die korrespondiert natürlich auch mit der Zunahme, die wir ein bisschen in der Population haben. Und die andere Gefährdungsursache ist ganz klar die illegale Verfolgung von Luchsen.
Der Luchs ist EU-weit streng geschützt, der Abschuss verboten. Auch das lernen die Teilnehmer im Wald. Mit einem Sechser im Lotto, mit der hier eine mögliche Luchssichtung verglichen wird, rechnet keiner. Stattdessen geht es zum Beispiel darum, wonach auch die so scheuen Luchse jagen.
Der Beweis, dass Luchs was zu essen hat.
Rehwild, das auch den Fußabdruck im Wald hinterlassen hat.
Und das wird den ein oder anderen Jäger nicht gefallen. Und der ein oder andere wird dieses Problem auf seine Weise lösen. Deswegen ist es ja so wichtig, die Bevölkerung darauf aufmerksam zu machen, weil die Polizei ist auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.
Bislang haben noch keine Ermittlungen gegen bayerische Jäger letztinstantlich zu einer Verurteilung geführt. Der Jungjäger Mario aus der Oberpfalz, auch beim Projekt Luchsradar dabei, sagt über seine Zunft,
dass es Jäger gibt, die in Luchs als Gegner sind. Also nee, die Hand ins Feuer legen, das kann ich nicht und das will ich auch nicht. Ich denke aber, dass das Gros der Jägerschaft nicht schießen würde und es einfach als notwendiges übersieht.
Dass der Luchs da ist?
Ja.
Dem Luchs zollen auch die Jäger Tribut, sagt Toni Späth. Der Lahmer-Hegering-Leiter sieht die Jägerschaft zu Unrecht im Fokus von Luchsschützern.
Behauptungen, Unterstellungen, da war es an der Zeit, dass Beweise geliefert werden. Der Luchs ist eine dem Jagdrecht unterliegende Tierart, der hat keine Jagdzeit ausahmen. Und wenn er jeder sich das im Hinterkopf behält, was für Wildarten er in seinem Spektrum hat, denen gegenüber er zur Hege verpflichtet ist, brauchen wir den Zirkus von irgendeiner Naturschutzorganisation oder wem auch immer, der meint, missionarisch tätig zu werden, überhaupt nicht. Weil der Luchs sagt für sich selbst, am gescheitesten ist, wenn sie den Luchs einfach in Ruhe lassen würden.
Dann mir nach.
Sibylle Wölfel und ihre Naturschützer wollen den Luchs derweil nicht sich selbst überlassen, in der Hoffnung, dass der Bestand in Zukunft weiter anwächst.
Das war's für heute aus Landwirtschaft und Umwelt. Mein Name ist Simon Plentinger und mehr zu unseren Themen finden Sie im Netz bei BR24.